Hans-Christian Ströbele, Sie sind sowas wie das Gesicht der Grünen seit vielen Jahren im Bundestag und der einzige Grüne, der je seinen Wahlkreis direkt gewonnen hat, von Hause aus Rechtsanwalt. Für die kommende Wahl kandidieren Sie mit 78 Jahren nicht mehr. Platte Frage, warum hören Sie auf?
Ich höre auf, weil mir die Vorstellung, nochmal 4 Jahre lang diesen Stress, den das bedeutet, zeitlich, aber auch kräftemäßig, nicht antun will und wahrscheinlich auch nicht kann. Das habe ich mir ganz genau überlegt im letzten Herbst, viele Monate lang hin und her, weil ich natürlich das vieles gerne gemacht habe und auch gerne weitermachen würde. Aber 10, 12 Stunden Tage sind in meinem Alter, wo alles ein bisschen langsamer geht, doch ein großes Problem. Und ich habe mir damals dann gesagt, nee, diese Vorstellung, die will ich nicht mehr haben, dass das jetzt so sein soll.
In wenigen Wochen räumt also dann das Mitglied des Bundestages, Christian Ströbele, sein Büro. Ihr Ziel politisch war immer, die Gesellschaft besser zu machen, zu verbessern. Mit welchem persönlichen Resümee machen Sie denn nach so vielen Jahren Ihre Bürotür von außen zu?
Naja, ein Großteil hat ja gar nicht direkt was im Bundestag oder der Tätigkeit da zu tun, weil ich habe ja ein sehr langes politisches und auch Leben als Rechtsanwalt 30 Jahre lang vorher gehabt. Und ich kann nur sagen, ich wollte die Welt verändern. Ich wollte die Welt revolutionär verändern, Ende der 60er Jahre, und will das auch noch heute. Und da haben wir nicht das erreicht, was wir uns vorgestellt und gewünscht haben. Also eine grundsätzliche Veränderung des ganzen staatlichen Aufbaus, beispielsweise eine Räterepublik. Aber wir haben doch mitgeholfen, ganz erhebliche und Anstöße gegeben, die Gesellschaft zu verändern. Wenn ich die vergleiche, wie ich sie noch im Gedächtnis habe von damals, zu denen in den 50er, in den 60er Jahren, zu der heute, da sind Welten dazwischen. Und das heißt, da waren wir natürlich nicht, ich alleine oder so, doch sehr erfolgreich in vielen Bereichen. Also in der Frage der Geschlechterbeziehungen, in der Frage der Familienorganisation, in der Frage Gewalt gegen Kinder, in der Frage, wie lebt man zusammen, Wohngemeinschaften und sowas ist heute fast überall auch im Lande üblich. In Fragen, wie ernährt man sich, welche Energie nutzt man, ist doch sehr, sehr viel erreicht worden.
Und wenn Sie sagen, wir haben das erreicht, meinen Sie dann das kleine Wir als Bündnis 90 Die Grünen oder meinen Sie das große Wir als 68er?
Nein, das sind die sozialen Bewegungen. Das ist die außerparlamentarische Opposition, die erstmal die Autoritäten damals und die Institutionen grundsätzlich in Frage gestellt haben. Völlig zu Recht bin ich heute noch der Auffassung. Und dann überlegt haben, was kann man an dessen Stelle und wie kann man das verändern. Und dann kamen die sozialen Bewegungen, die ja viel größer waren, dann der 70er und 80er Jahre, Frauenbewegung, Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Ökologiebewegung, die ja Zehntausende, sogar bis zu Hunderttausende und mehr auf die Straße gebracht haben. Und erst danach, Ende der 70er Jahre, haben wir gemeinsam dann die Grünen, oder hier in Berlin hießen die damals
Alternative Liste
für Demokratie und Umweltschutz, gegründet und das dann aufgenommen, was die sozialen Bewegungen gefordert haben. Zunächst ja weit ab von jeder Möglichkeit der Regierungsbeteiligung.
Und was werden Sie dann ab Herbst tun? Werden Sie privatisieren oder arbeiten Sie in irgendeiner Form weiter politisch?
Na, ich werde da weitermachen. Ich habe ja immer gesagt, solange ich krauchen kann, und ich habe zwar Schwierigkeiten beim Gehen und benutze einen Stock, aber solange ich das kann, werde ich mich weiter einmischen, werde dabei sein, werde vielleicht nicht mehr zu so vielen Demonstrationen gehen wie früher. Das schaffe ich einfach von der Länge der Demonstrationen her und so. Aber ich werde zum Beispiel morgen auf die Hanfparade gehen, wie ich das jedes Jahr gemacht habe, wenn ich in Berlin gewesen bin. Und
obwohl Sie
für meine Forderung, gebt das Hanf frei oder gebt das Marihuana-Cannabis frei und legalisiert.
Obwohl Sie ja selbst, wie man liest, gar nicht kiffen.
Nee, ich habe noch nie gekifft. Ich habe früher mal auch alkoholische Getränke wie Bier, ganz selten Wein zu mir genommen, aber das tue ich seit 25 Jahren oder so auch nicht mehr. Ich lebe drogenfrei, sage ich, trinke auch keinen Kaffee.
Ihr politischer Zeitgenosse Otto Schily, von dem Sie sich ja inhaltlich sehr entfernt haben oder er sich von Ihnen, der hat ja anschließend eine Anschlussverwendung gefunden in Betrieben, in Firmen, verschachtelten Firmennetzen, wo er auch sein Know-how als Innenminister, was er zuletzt war, eingebracht hat. Wirtschaftlich nicht, glaube ich, mit dem erhofften Erfolg. Sowas schwebt Ihnen nicht vor.
Nee, überhaupt nicht. Kommt für mich überhaupt nicht in Betracht. Also jede Ausnutzung irgendwie meines Mandats, um damit Geld zu verdienen als Bundestagsabgeordneter, kommt überhaupt nicht in Betracht. Genauso wie ich während der Zeit, der insgesamt sind das 21 Jahre im Deutschen Bundestag, auch Nebenbeschäftigung als Anwalt so gut wie gar nicht gehabt habe, jedenfalls kein Einkommen daraus.
Wenn man Ihre Arbeit als Abgeordneter so betrachtet, man könnte meinen, Ihre politische DNA ist die des Oppositionellen. Ist das so?
Ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich mir das bewahrt habe, dass ich Autoritäten und Einrichtungen immer wieder hinterfrage. Und die müssen sich dann vor meinem Urteil bewähren. Also ich gucke dann genau hin und was ist da dahinter und was ist Mache und was ist unberechtigt und aufgesetzt? Insofern ja, aber ich habe auch in der rot-grünen Koalition von 98 bis 2005 mitgeholfen, diese Koalition zu erhalten und vieles umzusetzen, zu verwirklichen, was sich gelohnt hat, was ich auch heute noch gut finde. Und auch manche schlucken müssen, was ich gar nicht gut fand. Und zuweilen, etwa bei den Kriegsentscheidungen, habe ich sogar dann gegen die Meinung der großen Mehrheit der Fraktion gestimmt.
Da gab es mal einen, der hat gesagt, Opposition ist Mist. Nach diesen 7 Jahren Rot-Grün, finden Sie, Regierung ist Mist? Oder ist Ihr politischer Wille schon eigentlich die Regierung, die Möglichkeit der Gestaltung?
Also Regierung kann genauso Mist sein. Manchmal ist es schlimmer, weil es ein effektiverer Mist ist, wie Opposition. Und ich kann über eine ganze Reihe der Regierungen, die ich miterlebe, vor allen Dingen auch einzelne Gesetze und Regierungshandeln, was ich dann begleitet habe, sagen, das war schlimmerer Mist, als wenn die in der Opposition gewesen wären.
Zum Beispiel?
Also in den ganzen inneren Sicherheitsfragen, die jetzt in den letzten Jahren, wo die terroristische Gefahr ja auch objektiv gesehen größer geworden ist, dann in einer Weise reagiert haben, wie es einfach auch dumm ist und völlig daneben und überhaupt nichts bringt. Und die haben das nur gemacht, ich sage im besseren Wissen, dass das, was sie machen, eigentlich nichts bewirkt. So zum Beispiel diese ganze Diskussion und Einführung der Fußfesseln. Die wird keinen Anschlag verhindern, auch keinen schwerer machen oder sowas. Da gibt es viele Beispiele dafür. Aber das wird nach außen so dargestellt, dass jeder denkt, naja, alle Gefährder legen wir jetzt in Fesseln und die können jetzt nichts mehr machen. Das ist alles Unsinn. Und da sage ich, da wird die Bevölkerung auch irregeführt und das ist schlecht.
Der Verfasser Ihrer Biografie, Stefan Reinecke, auch Taz-Autor, beschreibt Sie als machtbewusst, obwohl Sie, auch auf mich prima facie, nicht so wirken. Haben Sie denn dieses Machtbewusstsein im Politikbetrieb gelernt oder steckte das schon vorher in Ihnen?
Na, ich war immer ein Linker in den Grünen und habe auch großen Wert drauf gelegt, lege ich heute noch Wert drauf, dass die Grünen auch eine linke Partei sind. Aber ich gehörte nie zu denen, die gesagt haben, Regierungsbeteiligung oder Regierung kommt nicht in Betracht, weil ich bin ja nicht dumm und sage, wenn ich die Möglichkeit habe, auch nur in einzelnen Punkten die Politik, die ich für richtig halte, umzusetzen, durchzusetzen, zur Realität zu machen, dann werde ich natürlich diese Chance nutzen. Allerdings von Schwarz-Grün halte ich gar nichts.
Wenn die Mehrheitsverhältnisse ein Christian Ströbele zum Bundeskanzler gemacht hätten, mit der absoluten Gestaltungsmacht in der Richtlinienkompetenz, die ihm das Grundgesetz zuweist. Wie dürften wir uns denn heute ein Deutschland vorstellen, das von Hans-Christian Ströbele regiert wird?
Na, also, da brauche ich lange, um das zu beschreiben.
Das ist Fiktion.
Aber ich würde diese Abhängigkeit, das ist einer der wichtigsten Punkte der Politik von der Wirtschaft und von der Finanzwelt, also dass Leute wie Herr Ackermann, der ja die Finanzkrise erheblich mitverschuldet hat, der Chefberater bei der Kanzlerin gewesen ist in diesen Finanzdingen und gerade in der Krise. Das wäre bei dem Kanzler Ströblen so nicht gewesen, genauso wie dieser fundamentale Einfluss, dass selbst Gesetze geschrieben werden von der Wirtschaft, wie das jetzt bei der Automobilindustrie zum Teil rauskommt, das wäre mit Sicherheit nicht passiert. Das heißt, die Entscheidungen, die da gefällt worden sind, die wären mehr an der Sache und weniger an dem Interesse der Großindustrie und der Großfinanz. Das war ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Und sehr, sehr stark orientiert, weil ich, das wissen die wenigsten oder nehmen die wenigsten wahr, sehr stark orientiert bin auch an der Bekämpfung der weltweiten Ungerechtigkeit. Also die fundamental ungerechten Handelsbeziehungen, die dazu führen, dass ganze Völker, ganze Kontinente in Armut versinken, während wir relativen Wohlstand hier in Europa haben, in den USA haben, das ist mir ein Herzensanliegen. Und ich war viel in Afrika, ich war viel in Lateinamerika und habe erstmal gelernt, wie die Zustände da sind und habe mir überlegt, wie kann man das ändern. Das muss man ändern, sonst wird die Welt nicht friedlicher werden und die Flüchtlingsströme werden immer größer.
Mhm. Sehr gut, vielleicht sollten wir mal einen Schluck Wasser trinken, oder?
Doch,
die hat vorhin schon nach der Flasche gegriffen, deswegen
will
sie ja nicht...
Diese Flasche, die ist schon fast historisch, weil ich die immer im Untersuchungsausschuss hatte. Bis Mitternacht stand die dann neben mir und da ist jetzt kein Speed oder sowas drin, sondern ein ganz toller chinesischer Tee.
Aber sie ist BND-zertifiziert, nehme ich an.
Ich vermute das, aber habe keine Belege.
Es war 1983, als die Grünen erstmals in den Bundestag eingezogen sind. Lange Bärte, Sonnenblumen, Pullover, tragend und strickend beides. Heute sehen die Grünen anders aus. Sind sie auch anders?
Ja, sicher.
Na gut, klar. Wie haben sie sich denn
verändert? Die vielen Jahre sind an den Grünen auch nicht spurlos vorbeigegangen. Und wenn Sie jetzt mal einfach das äußere Erscheinungsbild ansprechen, dann kann ich nur sagen, es muss nicht alles wiederholt werden von damals, aber so ein bisschen hätte ich mir da oder wünsche ich mir da heute auch beim Auftreten der Grünen ein bisschen mehr alternativ. Also ich habe mich damals so bewegt, wie ich mich heute bewege, auch im Deutschen Bundestag und nie einen Schlips getragen. Ich mache eigentlich mit meiner Kleidung keine Politik. Mit der einen Ausnahme, das ist der rote Schal. Den trage ich seit 1990, vor allen Dingen, wenn ich mich außen darstellen, wenn ich unterwegs bin und so im Winter, im Sommer nicht, um das Linke zu zeigen. Wissen Sie, 1990 war das, da gab es mal Wochen, Monate, wo man sich scheute oder keiner sich traute zu sagen, ich bin Linker, ich bin für Sozialismus. Das war einfach, alle duckten sich weg. Da habe ich gesagt, ich bin Linker. Habe ich früher nie gesagt, würde ich nie für notwendig gehalten. Und habe das extra nach außen gekehrt und habe dann auch immer einen roten Schal getragen und habe deshalb auch ein Dutzend davon zu Hause. Da sind zum Teil die Motten schon dran.
Sie haben ja Ihre kritische Haltung zu Ihrer eigenen Partei selbst schon angesprochen. Es gab immer wieder auch prominente Grüne, die die Partei verlassen haben. Schily zur SPD, dem waren die Grünen zu links. Jutta Ditfurth zu den Linken, der waren die Grünen nicht links genug. War das für Sie auch mal ein Gedanke, bei der vorhandenen Kritik und inneren Distanz wegzugehen von den Grünen?
Nein. Also ich bin dazu auch immer aufgefordert worden, auch im Wahlkreis. Ich habe ja viermal bei vier Wahlen die Mehrheit in dem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg-Ost gewonnen. Da wurde ich dann aufgefordert, mich aus den Grünen rauszugehen, verlass die Partei, ist doch nicht deine. Das habe ich nie erwogen, ganz im Gegenteil. Ich habe gerade den linken Parteifreunden, also es war ja nicht nur Jutta Ditfurth, das war Ebermann, Trampert und so, die ich sehr geschätzt habe, übel genommen, dass sie irgendwie die Flinte ins Korn geworfen haben, weil sie ein oder zwei wichtige Entscheidungen da unterlegen sind, auf dem Parteitag oder sonst wo. Wenn die alle drin geblieben wären, dann wären die Grünen auch heute anders, dann wären sie vielleicht doch eher so, wie ich sie mir, wie ich sie mitgegründet habe, wie ich es mir wünsche.
Warum ist denn R2G, wie es hier in der Hauptstadt heißt, also Rot-Rot-Grün oder vielleicht aus grüner Sicht lieber Rot-Grün-Rot, warum ist denn dieses Koalitionsmodell offenbar erstmal gescheitert?
Nö, das ist überhaupt nicht gescheitert. Also es gibt das ja in zwei Ländern, einmal in Thüringen und hier in Berlin jetzt. Das finde ich auch positiv. Und da ist auch sehr vieles auf dem Wege. Die haben ja, sind ja noch nicht so lange dabei. Und ich hoffe, dass da auch was Vorzeigbares dabei rauskommt. Da will ich auch bei mitwirken, also das immer wieder auch anmahnen und darauf hinweisen, was man da richtig machen muss. Warum das bundesweit, das hängt natürlich, also das ist ja nicht nur ein Problem der Grünen, sondern das ist auch ein Problem der Linken und vor allen Dingen der SPD. Also die SPD, nachdem der Hype vorbei ist, dass nach der Kandidatur von Herrn Schulz, dass alles nach oben ging, die Umfragen, ist das jetzt nach unten gegangen. Woran das liegt, kann ich auch nicht sagen. Also offenbar ist diese Person, hält die bisher nicht in den Augen der Wählerinnen und Wähler, was sie sich zunächst davon versprochen haben.
Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Es gibt wieder mal Schwarz-Gelb und es gibt natürlich auch Schwarz-Gelb-Grün. Die FDP bezeichnet sich ja auch als Bürgerrechtspartei, wie die Grünen auch. Würden Sie dann auch mit der FDP unter Christian Lindner koalieren wollen können?
Also ich bestimme das leider nicht allein, aber ich finde, dass diese Variante noch negativer als die Schwarz-Grüne.
Kommen wir mal zum Thema Abgasskandal, den haben Sie auch schon erwähnt. Da gibt es Ihren Parteifreund Kretschmann, der ist Ministerpräsident, der einzige grüne Ministerpräsident, den es je gab. Der erscheint da ein bisschen erratisch in der Frage, wie halten wir es auch mit der Autoindustrie. Er hat am Standort Stuttgart, dem Daimler-Konzern, nicht die Meinung gegeigt. Und er hat aber auch nicht auf der anderen Seite dem Gesundheitsschutz oder auch dem Verbraucherschutz das Wort geredet. Was halten Sie von diesem Verhalten? Wird ein Grüner, wenn er die ganz große Macht in der Hand hat, wird der dann so weichgespült?
Also ich ärgere mich über die Nähe der Parteien, CDU, SPD, zu der Autoindustrie, also das ist ja direkt, wie man das in Niedersachsen jetzt erfahren hat, rausgekommen ist, eine ungeheure Nähe, dass die sich sogar die Regierungserklärung mitschreiben lassen von der Autoindustrie. Da wird alles bewahrheitet sich, was Ideologen immer immer analysiert haben, nur nicht belegen konnten. Und ich finde auch nicht gut, diese Nähe von grünen Politikern jetzt zur Autoindustrie, also gerade in Baden-Württemberg. Also ich fahre selber ein Auto seit meinem 18. Lebensjahr, derzeit nur ganz, ganz selten und ein Hybridauto, also manchmal monatelang gar nicht, aber man muss nicht diese Nähe zu denen suchen, weil das ist eine weitgehend überholte Technik der Fortbewegung, so wie die Autos heute sind. Und das soll man auch klar sagen. Und wenn man das glaubwürdig vertreten will, dann soll man auch nicht diese Nähe suchen zu denen. Also ich war auch dagegen, dass man da jetzt den Chef auf dem Grünen Parteitag einlädt.
Zetsche.
Ja, genau.
Was sagen Sie denn als Anwalt dazu? Sie sind natürlich in erster Linie Strafverteidiger und kein Zivilrechtsanwalt, aber was sagen Sie denn dazu, wenn die Abgasbetrüger beim Dieselgipfel, wie diese Veranstaltung hieß, die Vorstandsmitglieder der Autokonzerne sagen, wir können kein Versagen bei uns erkennen und nein, es gibt auch nicht die teure Hardware Nachbesserung, sondern nur die billige Software-Variante. Und auf der anderen Seite müssen alle VW-Fahrer selbst gucken, wie sie klarkommen, ob sie gegen diesen gigantischen Konzern und seine Händlernetze ihr Geld und ihre Rechte, auch Auto fahren zu dürfen, durchsetzen können.
Ja, das ist ganz eindeutig eine Enteignung, wenn man so will, sage ich das erstmal juristisch, vieler Autofahrer. Also wenn Leute im Vertrauen drauf, dass ihr, um jetzt nicht immer dieselbe Marke zu nennen, ihr BMW oder auch ihr
Porsche
mit einem Dieselmotor, von dem sie davon ausgingen, den fahre ich jetzt mal 5 oder 8 Jahre und dann kann ich ihn immer noch gut verkaufen, dass das alles nicht eintritt. Das ist ein enteignungsgleicher Eingriff und der nach meiner rechtlichen Auffassung zu Schadensersatz verpflichtet. Ich hoffe, dass die Gerichte, also es gibt, sind ja viele Gerichte damit befasst sind, nicht nur in den USA, dass die Gerichte da einiges korrigieren. Und ich sehe diese dringende Notwendigkeit, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, wie dann die Autofirmen damit fertig werden. Naja, das ist bei Leuten, die sich Betrugsverdacht aussetzen, immer ein Problem. Wie kommen sie dann aus so einer Situation nachher wieder raus?
Sie waren mit Ihrer Teekanne, die jetzt auch neben Ihnen steht, in den vielen Bundestagsuntersuchungsausschüssen immer gewesen. Zum Beispiel im NSA-Untersuchungsausschuss oder bei der Aufklärung auch der NSU-Morde. Im NSA-Untersuchungsausschuss haben Sie versucht, Edward Snowden nach Deutschland zu kriegen, sind nach Moskau gefahren zu ihm. 2013 war das. Sie wollten mal abchecken, ob er denn hier herkäme und hier aussagen würde. Er hätte gewollt, aber es wurde trotzdem nichts draus. Warum denn eigentlich nicht?
Ja, weil die Bundesregierung gegenüber der US-Regierung so devot ist, dass sie sich das nicht getraut hat. Wissen Sie, wenn man es ganz genau auf den Punkt bringt, hat die Bundesregierung bis heute nicht entschieden, oder wir haben die immer wieder angefordert, die Entscheidung von der Bundesregierung, ob Herr Snowden angesichts der Vorwürfe, die in den USA gegen ihn erhoben werden, der strafrechtlichen Vorwürfe, in Deutschland politisches Asyl oder Aufenthaltsrecht bekommen könnte oder ob er ausgeliefert werden müsse. Das hat die in 3 Jahren nicht entscheiden können, weil sie die Konfrontation, die Auseinandersetzung mit den USA scheuen. Und das ist völlig unverständlich angesichts dieser Praktiken, die ja im Untersuchungsausschuss belegt worden sind. Also ich bin der Letzte, der sagt, mit den USA soll man keine Beziehung haben oder so. Aber man muss doch, wenn man sowas feststellt, sagen, so, also da habt ihr nun völlig daneben gelegen und sowas können wir uns nicht gefallen lassen. Das würdet ihr umgekehrt auch nicht machen. Und das muss Konsequenzen haben. Und deshalb holen wir den Snowden hierher, weil der uns möglicherweise da noch zusätzliche Aufklärung geben kann über das hinaus, was wir konnten, weil wir haben aus den USA weder eine einzige Akte bekommen, noch eine einzige Antwort auf irgendeine Frage, die wir an die USA-Behörden gestellt haben.
Wie haben Sie denn Edward Snowden in diesen, ich glaube, Stunden waren Sie nur mit ihm zusammen, oder? Wie haben Sie ihn denn erlebt und wie finden Sie ihn?
Na, er ist absolut überzeugend. Das ist jetzt nicht nur mein Urteil, sondern inzwischen ist er auf vielen Videoübertragungen zu sehen gewesen. Er ist überzeugt von seiner Mission und ich schätze ihn als einen der größten Aufklärer unserer Zeit. Er hat ja nicht nur für die USA und Deutschland, sondern für die ganze Welt Praktiken der Überwachung, der Einschränkung von Menschenrechten und Grundrechten aufgedeckt, das ja dazu geführt hat, dass sogar in den USA und in Deutschland neue Gesetze gemacht worden sind.
In den USA ist ihm die Todesstrafe angedroht worden von verschiedenen Politikern. Sie wollen Asyl für ihn, für Deutschland haben und haben ihn auch für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Diese Divergenz, ja, Todesstrafe, Friedensnobelpreis, was sagt uns das denn?
Ja, das sagt uns, dass es in den USA eine sehr stark interessengeleitete Auffassung gibt, wo in der Tat dann führende Leute, zum Beispiel von den Geheimdiensten, ehemalige Chefs, aber auch amtierende Chefs der Geheimdienste sagen, der muss hingerichtet werden, weil sie sich natürlich darüber ärgern, das kann ich ja nachvollziehen, dass er Praktiken aufgedeckt hat, die sie geheim halten wollten. Die haben mir das auch so geschildert, dass sie ihn eben für einen Verbrecher halten, für einen Verräter und Verbrecher. Aber auch in den USA sind die Auffassungen sehr geteilt. In großen Teilen der Bevölkerung wird das anders gesehen. Und ich hoffe immer noch, dass die Welt durch Verleihung des Friedensnobelpreises irgendwann mal seine Verdienste anerkennt.
SWR 2 Zeitgenossen. Hans-Christian Ströbele im Gespräch mit Bernd Wolf. Im Juni ist Helmut Kohl gestorben. Auch mit ihm hatten Sie ja zu tun, auch in einem Untersuchungsausschuss, nämlich in dem zur CDU-Parteispendenaffäre. Er hat Sie in diesem Ausschuss persönlich ziemlich abgekanzelt, kann man glaube ich sagen. Als Sie von seinem Tod jetzt erfuhren, was war denn Ihr erster Gedanke?
Also erster Gedanke kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich habe mich ja danach auch sehr vorsichtig geäußert und habe gesagt, natürlich, das ist ein Mensch mit Vor- und Nachteilen, der natürlich auch Verdienste hat. Also ein Verdienst, den ich ihm auch immer hoch angerechnet habe, ist, dass er in seiner langen Regierungszeit auch in keinem einzelnen Fall einzigen Fall dem Verlangen etwa der USA nachgegeben hat, deutsche Soldaten im Ausland einzusetzen. Er hat das immer verweigert, gesagt, mit der deutschen Bevölkerung, mit Deutschland kann man das nicht machen. Die sind durch den Krieg, vor allen Dingen den Zweiten Weltkrieg, so tief beeindruckt und der Auffassung, dass sie das nicht wollen, das machen wir nicht. Und ich glaube auch, die Regierung Kohl hätte sich das nicht leisten können, einen Bundeswehreinsatz im Ausland anzuordnen. Das hätte einen
da musste dann schon
Sturm rot, der Entrüstung.
Da musste dann rot-grün herkommen, damit das passiert. Finanzminister Schäuble, der ja Kohls temporärer Nachfolger war als CDU-Chef, der sagte kürzlich, er glaube, dass es gar keine geheimen Spender gibt, wie Kohl das darstellte. Was glauben Sie denn letztendlich?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass an der Geschichte, die Helmut Kohl immer wieder erzählt hat, dass er geheime Spender hatte, dass da was dran ist, woher der Herr Schäuble die Auffassung nimmt, dass es die nicht gegeben hat, das weiß ich nicht. Das hat er früher schon mal behauptet, aber belegt hat er das nie. Und zu den Befragungen von Helmut Kohl will ich Ihnen sagen, der hat so unverschämt auf mich als fragenden Abgeordneten reagiert. Er war ja als Zeuge im Ausschuss, weil ich ihn, und das muss man sich ja auch mal vorstellen, ganz konkret gefragt habe, sagen Sie mal, Herr Kohl, wie war das, als Sie das Geld gekriegt haben? Da sitzen Sie im Kanzleramt, arbeiten irgendwas Wichtiges geradeaus und da kommt die Sekretärin rein und sagt, er ist wieder da, der Herr so und so, den ich nicht kenne. So, und kann er reinkommen? Ja, und dann kommt er rein und dann sitzen Sie da, reden erstmal über das Wetter und über die Kinder und so und dann sagen Sie irgendwann, haben Sie es dabei? Und dann sagt er, ja, und holt dann ein Kuvert raus, so ein dickes. Und was haben Sie denn dann damit gemacht? Oh, haben Sie es in die Brusttasche gesteckt. Und dann haben Sie es mal nachgezählt und so. Das war ihm sowas von peinlich, dass er natürlich irgendwie fürchterlich reagiert
sauer
hat.
War auf Sie.
Und mir Sie meine ganzen angeblichen Sünden vorgehalten hat.
Wir kommen nochmal zurück zum Thema Demokratie und Staat und Rechtsstaat. Die Räterepublik, die gab es ja dann letztlich doch nicht. Aber man beobachtet, dass die Demokratie weltweit ein bisschen auf dem Rückzug sein könnte. In Europa sind Wackelkandidaten Polen, vor allen Dingen im Justizbereich. Ungarn, die Türkei, wenn man sie zu Europa zählt, kann man kaum noch als demokratisch bezeichnen, was in Russland und den USA Trump-Putin so anstellen, ist auch hochproblematisch. Warum sieht es denn so aus, als habe der demokratische Verfassungsstaat seine Strahlkraft verloren?
Also auch ich bin der Meinung inzwischen, dass mit der Räterepublik haben wir nicht ganz zu Ende gedacht, weil wie das konkret funktionieren soll, war nicht klar und ist bis heute nicht klar. Aber ich sage auch, das parlamentarisch-demokratische System führt sich im Augenblick oder ist auf dem Wege dahin, sich ad absurdum zu führen. Weil dass dieses Check and Balances, also dieses Ausgleichen der Gewalten, drei großen Gewalten im Staat, Parlament, Regierung und Justiz, das funktioniert nicht mehr richtig. Weil bei uns die Überlappung zwischen Regierung und Parlament auch personell so ist, dass ja die meisten Minister sind ja auch Abgeordnete, gehören der CDU oder SPD-Fraktion an, die parlamentarischen Staatssekretäre sowieso. Und viele, viele Abgeordnete habe ich erlebt aus der Koalition, die ihre Hauptaufgabe darin sehen, sich schützend vor die Regierung zu stellen. Das ist aber nicht ihre Hauptaufgabe. Sie sollen die wählen, sie sollen sie kontrollieren und sollen sie möglicherweise abwählen oder unterstützen. So, aber Taten, Rechtsbrüche, einfach zu leugnen oder kleinzureden, zu verharmlosen, nur damit die Regierung gut dasteht, das ist nicht Aufgabe der Abgeordneten. Und deshalb habe ich in meiner letzten Rede im Deutschen Bundestag das auch angemahnt. Wir müssen die Gewaltenteilung wiederherstellen. Das Parlament muss aus selbstbewussten Abgeordneten stehen, die ihren Aufgaben, die ihnen eigentlich nach den Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie zugewiesen sind, wieder ernst nehmen und praktizieren. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass es überall in der Westlichen, ich rede jetzt mal nicht von Russland, sondern von der westlichen Welt, also mit den parlamentarischen Demokratien, einen großen Frust in der Bevölkerung gibt. Und ich sage, zu Recht gibt, über das sogenannte Establishment, also über die herrschende Politik und Politiker. Das haben sie in den USA, ein Ergebnis ist Trump, das haben sie in Frankreich, das haben sie in England, das haben sie in Griechenland, das haben sie in Spanien, das haben sie in vielen Ländern, wo solche populistischen Bewegungen, manchmal von links, manchmal von rechts, stark werden, weil es einfach, die Leute vertrauen denen nicht mehr, dass das da wirklich so funktioniert und in ihrem Sinne da regiert wird. Es liegt natürlich auch nicht nur an den Programmen und so, sondern es liegt auch daran, dass die Glaubwürdigkeit der Politik vieler Politiker einfach darunter leidet, weil die Politiker, viele Politiker, es mit der Wahrheit nicht so ernst nehmen. Also wenn die im Privatleben so häufig die Unwahrheit sagen oder sich an Zusagen nicht halten, wie sie das in der Politik machen, da können sie sich in keiner Familie oder keiner Freundschaft mehr sehen lassen. Aber in der Politik ist das ja auch. Verspricht man alles, macht so, und dann macht man das Gegenteil nachher oder gar nichts. Ne? Also das kann nicht wahr sein, sondern da muss Glaubwürdigkeit zurückgewonnen werden, sonst klappt das nicht. Ne? Und dann gibt es diese Gegenbewegung in den USA, haben wir Bernie Sanders gehabt, der vor allen Dingen auch bei den jungen Leuten, es ist in England mit Corbyn, obwohl er auch ein älterer Herr ist, genauso ist, bei den jungen Leuten ungeheure Begeisterung für sozialistische Ideen hervorrufen kann. Und ich bin sicher, wenn Sanders gegen Trump gestanden hätte zuletzt, Sanders hätte gewonnen. Alle Umfragen vorher sahen Sanders in einer besseren Position als Hillary Clinton.
Ich glaube, der hätte sich dann aber eine Leibgarde zulegen müssen in Washington, damit ihm nichts Schlimmes passiert.
Ja. Ja,
ein so linker Präsident in den USA, unvorstellbar eigentlich, wie ich.
Ja, aber früher wurde man verfolgt, wenn man in den Geruch geraten ist, Sozialist zu sein. Da gab es einen McCarthy, der hat die Leute dann vor einen Untersuchungsausschuss des Parlaments geholt und die waren gesellschaftlich erledigt. Der Mann ist hingegangen, hat in seinen Wahlreden gesagt, wir müssen die Macht der Konzerne und der Finanzkapitalisten an der Wall Street brechen. Also.
Sehen Sie, so absurd war das gar nicht, dass ich auch mal nach einem Bundeskanzler Ströbele nachgefragt habe, wenn Sie den US-Präsident Sanders fingieren. Ich würde gerne mal zum Bundesverfassungsgericht kommen. Da sind Sie auch schon häufiger aufgetreten. Wie zufrieden sind Sie denn so in Summa mit dem höchsten deutschen Gericht?
Also erstmal fange ich mit einem Lob an. Wenn das Bundesverfassungsgericht in den 60er, 70er Jahren, so unabhängige Entscheidungen getroffen hätte und wirklich sich bemüht hätte, das Grundgesetz, so wie es gemeint war, anzuwenden, dann hätte es vieles in dieser Zeit, über das wir heute klagen, nicht gegeben. Ich habe beim Bundesverfassungsgericht ja nicht nur Entscheidungen zur Kenntnis genommen, sondern wir haben ja immer lange Diskussionen auch mit den Richtern gehabt und Statements ausgetauscht, auch die Richter haben sich geäußert, habe ich vieles, ich war nicht immer damit einverstanden, aber vieles, was sich wirklich bemüht hat, gehört und erlebt, das Grundgesetz ernst zu nehmen, die Grundrechte, vor allem die Parlamentsrechte ernst zu nehmen, denen wieder Geltung zu verschaffen. Da kann man noch sehr viel mehr tun, aber da ist das Bundesverfassungsgericht eine Hoffnung, und zwar unabhängig davon, ob die jeweiligen Richter jetzt von der CDU oder von der SPD oder hin und wieder auch mal von den Grünen vorgeschlagen worden sind. Offenbar gibt es da so eine begrüßenswerte Unabhängigkeit in dem Augenblick, wo man Verfassungsrichter ist, so ein Selbstverständnis. Da ist man jetzt einfach auch unabhängig. Dann hält man sich aus allem raus, nicht aus dem Streit um die Sache. Da nehmen die ja durchaus teil. Aber man behält sich einen unabhängigen Blick, unabhängig davon, wer einen da nominiert hat.
Es gab mal einen Politiker in den 70ern, Herbert Wehner hieß der, der hat gesagt, was kümmern uns diese Arschlöcher in Karlsruhe? Der häufige Vorwurf heute, etwas sachlicher formuliert, ist, das Gericht überschreitet seine Kompetenz innerhalb der dritten Gewalt. Es macht Politik. Ist da was dran aus Ihrer Sicht?
Nein, das macht Politik, das ist richtig. Aber in Zeiten wie jetzt muss das Gericht Politik machen. Weil eben da einiges aus den Fugen geraten ist. Das ist auch seine Aufgabe. Dafür ist es erfunden worden. Dafür ist es ins Grundgesetz geschrieben worden. Das ist richtig. Und diese Haltung von Wehner, die da etwas drastisch ausgedrückt worden ist, die finden wir leider bei der Regierung und zwar jetzt auch bei vorherigen Bundesregierungen dass die an Gesetzeswerke so rangehen, wenn wir dann sagen, aber das ist doch verfassungsrechtlich bedenklich oder verfassungswidrig, dann haben die so eine Haltung, naja, soll das Bundesverfassungsgericht das doch nachher regeln. Das darf doch nicht sein. Wenn die sich so verhalten und so ist zum Teil die Denke da, dann müssen sie auch hinnehmen, dass das Bundesverfassungsgericht immer wieder dazwischen funkt und sagt, da seid ihr aber zu weit gegangen. Das hättet ihr anders regeln müssen. Das machen sie ja manchmal beim selben Gesetz mehrfach. Das kommt dann wieder in den Bundestag, die machen nochmal eine neue Fassung, dann kommt es wieder zum Verfahren und sagen, das reicht uns noch nicht.
Gibt zwei Beispiele dafür, ja. Erbschaftssteuergesetz oder auch die Vorratsdatenspeicherung.
Genau. Ja. Und da erkenne ich das Gericht sehr, das rechne ich ihm sehr hoch an, weil dazu gehört natürlich auch ein gewisser politischer Mut, sowas zu machen.
Wir haben noch so viel zu klären. G20 hat wieder furchtbare Aktualität bekommen im Sommer in Hamburg. Es gab Straftaten. Sie haben auch gesagt, die Polizei hat überhart reagiert und haben sich natürlich sofort wieder Kritik dafür eingefangen, als würden sie die Gewalt der Randalierer billigen. Ich gehe mal davon aus, das tun sie nicht.
Das, was ich gesagt habe, war ja nicht, dass ich gesagt habe, es ist prima, dass man da Straftaten begeht, dass man Polizisten mit Steinen oder mit Molotow-Cocktails attackiert, sondern ich habe gesagt, die Polizei hat in ihrer gesamten Strategie nicht gelernt, zum Beispiel aus den Erfahrungen in Berlin. Deeskalationsstrategie musste in Berlin lange gelernt werden und wird jetzt praktiziert, ganz egal, ob wir einen CDU-Innensenator haben oder SPD-Innensenator, weil die Polizei einfach sagt, das ist das Vernünftigere, dass wir da vielleicht ein paar Dutzend oder auch ein paar hundert Vermummte in der Demonstration dulden, nicht gleich dazwischen gehen und einschreiten und dann die Demonstration ordnungsgemäß zu Ende führen. Das ist das Vernünftige, als gleich am Anfang dazwischen zu gehen und bei vielen Verletzten auch viele trifft, die da gar nichts mit zu tun haben und das eskaliert nur. Und inzwischen wissen wir ja auch sehr viel mehr mit so vorschnellen Urteilen, wie sie auch der Bürgermeister von Hamburg dann am nächsten Tag und ich glaube noch heute verbreitet, dass das Handeln der Polizei absolut richtig war, in allem gedeckt wird, die muss er langsam zurücknehmen. Das erinnert mich ein bisschen an den 2. Juni 1967. Da musste der damalige Regieren nach solchen Demonstrationen, Vorfällen der Erschießung von Benno Ohnesorg durch einen Polizisten, musste der regierende Bürgermeister später sein Urteil, dass die Polizei alles richtig gemacht hat, zurücknehmen und sich entschuldigen.
Die Zeit läuft. Ich lasse jetzt einfach die RAF mal weg, ja? Weil da haben Sie ja schon zu jedem alles gesagt und beklagen sich ja mittlerweile schon, dass Sie den jungen Leuten diese Zeit damals erklären müssten. Das lassen wir jetzt einfach mal weg. Ich würde gerne noch so ein paar private Fragen stellen. SWR2 Zeitgenossen, Hans-Christian Ströbele im Gespräch mit Bernd Wolf. Herr Ströbele, wie sieht's denn privat mit Ihrer Rechtstreue aus, so in Ihrem ganz persönlichen Bereich? Sie fahren ja viel Fahrrad, wie man weiß. Geht's da auch schon mal über eine rote Ampel?
Naja, also jetzt sowieso nicht. Ich fahre zwar trotz meiner schwierigen Beine weiter Fahrrad und den Stock klemme ich dann hinten auf den Gepäckträger, aber derzeit fahre ich noch viel vorsichtiger als früher. Also rote Ampel beachte ich natürlich, weil das für mich und andere lebenswichtig ist. Aber ich gestehe, dass wenn es stark regnet, und dann ich in einer engen Straße fahren muss, wo Tempo 30 vorgeschrieben ist und die Autos mit 80 an mir vorbeifahren, dass ich da schon hin und wieder mal auf dem Bürgersteig ausweiche. Und dass das auch schon Polizeibeamten aufgefallen ist und die mich dann zur Ordnung gemahnt haben.
Sie haben eine Krebserkrankung überwunden und haben in der Öffentlichkeit eigentlich kaum darüber geredet. Warum denn nicht?
Naja, also Krankheiten sind ja nur zunächst Privatsache und ich habe, nachdem mich viele angesprochen hatten schon, ob ich was habe und was ich habe und so, habe ich dann überhaupt diese Tatsache mitgeteilt, aber dass ich nun da so ein Krankenbulletin rausgebe oder sowas, es gibt bestimmte Sachen, die sind auch für einen Politiker, der offener sein soll als andere Personen, weil einfach ein berechtigtes Interesse in der Öffentlichkeit da ist, auch Grenzen setzen muss. Und das habe ich gemacht. Ich war in einer langen Behandlung, die sehr, sehr belastend war. Aber ich habe immer meinen Wählerinnen und Wählern mit Recht versichern können, ich habe an keinem Tag im Deutschen Bundestag auch in dieser Zeit gefehlt. Ich bin dann zu der Strahlenbehandlung, das ging über Monate, immer spät abends oder ganz früh morgens dann dahin gefahren und bin trotzdem im Bundestag gewesen, aber jetzt nicht so, weil ich so ein Held bin, sondern weil das auch natürlich ablenkt. Man denkt da nicht dauernd dran und wenn man das normale Leben einfach fortsetzen.
Wie sehen Sie sich denn eigentlich landsmannschaftlich? Sie sind ja geboren in Halle an der Saale. Ihre Eltern kommen aus Schwaben. Dann sind Sie in Marl aufgewachsen, der Stadt des Grimme-Preises. Im Odenwald haben Sie wohl ein kleines Häuschen und seit vielen Jahrzehnten wohnen Sie in Berlin. Sie sind ja als Grüner auch antinationalistisch, antinational, aber so, also mikroethnisch. Wo verorten Sie sich denn da?
So von der Herkunft her bin ich beheimatet, muss man ja sagen, in vielen Gegenden in Deutschland, die eine unterschiedliche Bedeutung für mich haben, ganz klar. Trotzdem kann ich etwa mit dem Spruch, ich liebe mein Heimatland oder ich liebe Deutschland, überhaupt nichts anfangen und habe immer gesagt, also Liebe spare ich mir für was anderes. Und ich bin auch der, der immer wieder angeregt ist, wenn in Zeiten der Weltmeisterschaft, wo Deutschland dann die ganze Bundesrepublik beschäftigte, alle mit diesen Wimpeln rumliefen und sich die deutschen Fahne ins Gesicht gemalt haben und in die Haare, habe ich gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe da sogar ein gewisses Magendrücken, wenn ich das überall mal sehe. Mir gefällt das überhaupt nicht, weil das auch ein, das ist jetzt eine Erklärung von mir, so ein bisschen, also wir werden jetzt Weltmeister, wir, ich ja nicht, spiele nicht so gut Fußball, dass man deshalb dann auf sein Land so stolz sein soll. Man kann das gut finden oder weniger gut finden. Man kann auch für gute Mannschaften in anderen Ländern schwärmen. Und ich muss auch nicht für die Berliner Fußballmannschaften schwärmen, sondern ich tue, wenn, dann bin ich Anhänger von Schalke 04 aus meiner Schulzeit. Leider darf man das inzwischen kaum noch laut sagen. Das heißt, ich all diesen Tendenzen, wissen Sie, versuche ich auch im täglichen Leben entgegenzuwirken.
Sie könnten ja auch ein bisschen fußballaffiner sein, denn Ihr Onkel war ja immerhin Herbert Zimmermann, ja, der Kommentator des Wunders von Bern. Waren Sie mit dem eng, mit dem Onkel?
Das war unser, also von meiner Familie, vier Kinder, unser einziger Onkel, weil meine Mutter nur den Bruder hatte, mein Vater hatte keine Geschwister. Und deshalb spielte der eine große Rolle. Und war immer was los, wenn der bei uns zu Besuch kam. Und ich war mit dem natürlich damals auch zum Beispiel, auch Schalke heißt das ja, oben auf dem Dach. Und habe neben ihm gestanden als kleiner Bengel, während er die Reportagen gemacht hat. Und natürlich, ich kann mir auch begeistert ein Fußballspiel angucken und dann die Ratschläge geben, was da besser gemacht werden soll. Da bin ich wie alle anderen auch. Ich weiß es besser und könnte wahrscheinlich ein ganz toller Trainer werden, wenn man mich lassen würde.
Die Szene, wo er diesen Satz auch sagt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießt, die sieht man ja häufig im Fernsehen. Was die wenigsten wissen, Ihr Onkel sprach ja die Radioreportage und nur weil die Tonspur aus dem Fernsehen nicht aufgezeichnet werden konnte anscheinend, wurde dann später die Radiotonspur mit ihrem Onkel unter die Fernsehbilder drunter gelegt. Und deswegen denken heute alle Leute, wenn sie das sehen, Herbert Zimmermann hat im Fernsehen das Wunder von Bern kommentiert. Wussten Sie das?
Ja, natürlich. Ja. Nee, damals gab es kein Fernsehen. Wir hatten auch kein Fernsehen zu Hause. Und ich nehme mal an, 90% der Bevölkerung hat die Weltmeisterschaft damals im Radio mitgekriegt und nicht im Fernsehen. So, das war das Normale und das hat man natürlich gemacht, weil diese Reportage so begeisternd ist und dieser Satz, der da immer zitiert wird, das ist natürlich eine Sternstunde für Rundfunkreportagen, weil dass er sagt, Rahn schießt und das ist das Erfolgstor, das war ja das dritte Tor dann.
Das 3-2.
Das war genial. Ne?
SWR2 Zeitgenossen Hans-Christian Ströbele im Gespräch mit Bernd Wolf. Herr Ströbele, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, war doch interessant.